berufen zum Dranbleiben. Dranbleiben schoss es mir durch den Kopf, und da passt deine Einleitung eigentlich ganz gut. Dranbleiben schoss es mir durch den Kopf. Wir hatten so eine unselige Einrichtung, das war Fußballspielen in der Jungscha. Und Fußball ist nicht so meins. Ich konnte zwar relativ schnell laufen, aber dann hört es auch schon auf mit den Fähigkeiten. Und wenn gewählt wurde, ne, selbst in der Jungscha, in der Gemeinde, dann hatten die Jungens keinen Anstand und haben mich als Letztes in der Regel gewählt, weil die wussten, den kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Ne, so geht's schon mal. Dranbleiben, habe ich noch gedacht. Ich habe mich noch mit meinen 1,70 groß vor dem kleinen Stöpke da aufgebaut. Der kam im Ball auf mich zu und denkt, den hast du. Ja, Pustekuchen. Er täuschte links an, schoss den Ball rechts vorbei und lief links an mir dann so vorbei. Ne? Also ganz erstaunlich. Ein alter Trick. Theoretisch wusste ich, dass es den gibt. Aber ich war wieder drauf reingefallen. Und dann schieß es einem durch den Kopf mit der Last der Jahre, die man so hat. Hänge ich mich jetzt an den dran? Versuche ich, den Ball zurückzuerobern? Oder doch nicht? Es gibt ja noch Mitspieler. Ach, es gibt ja noch einen Torwart. Bloß keine Kalorien verschwenden oder eine Verletzung riskieren. Mein Engagement und Können beim Fußball sind einfach nicht so groß. Und ich habe öfter die Jungs dann ziehen lassen. Dranbleiben. Eine ganz wichtige Lektion in vielen Lebensbereichen. Ich frage jetzt nicht danach, wer schon mal eine Diät versucht hat. Aber dranbleiben ist da ein Thema. Ne? Wie schön wäre es, du würdest einen Tag knallhart fasten oder so. Ne? Und dann wären 20 Kilo weg, die du schon immer mal weghaben wolltest. Aber das gibt's nicht. Der Weg zum Berggipfel erfordert Ausdauer. Ich habe es meinen Jungs gestern zugemutet. Wir sind zu dem Parkplatz am Kirschwäldchen gefahren. Und ich versuche das jetzt so zu erklären, wie ein Zugereister das jetzt so erklärt. Ne? Und wir sind den roten Vögeln gefolgt, die da überall an den Bäumen als Wegmarkierung hingen. Und da mussten wir zum Schluss doch dann hochsteigen, bis wir auf dem Gipfel waren. Am Stoppelberg heißt das, glaube ich, ne? Mit diesem Aussichtsturm. Meine Jungs waren nicht begeistert. Dranbleiben. Und dann sagte meine Uhr nachher, es waren 3,1 Kilometer. Da haben sie gesagt, Papa, das war sehr weit. Naja, eine Beziehung schläft ein, wenn man nicht dranbleibt. Wenn die Dinge immer so vor sich hin plätschern, wenn man es immer so macht, schon seit 50 Jahren, und gar nicht merkt, dass man eigentlich so ein bisschen auseinanderdriftet. Dranbleiben. Dranbleiben ist auch ein geistlicher Gedanke. Dennoch bleibe ich stets an dir, resümiert Asaf in diesem Psalm 73. Und Jesus, der hat mal gebetet für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört. Dranbleiben. Dranbleiben berührt auch das Thema von Berufung. Gideon, ne, er zog mit vielen los gegen den Feind und dann sagt Gott, und die können wir nicht brauchen und die schick mal weg und die auch nicht und nur die paar, die nehmen wir mit. Hätte er vorschnell aufgegeben, hätte keinen großen Sieg errungen. Dranbleiben. Und denken wir an Paulus. Ach, was hat er die Korinther so lieb gehabt, ne? Aber es war eine große Last. Er muss ihnen mindestens zwei, eher sogar drei Briefe schreiben, ne? Diesen Tränenbrief noch, wirklich Überstunden gemacht. Für diese Gemeinde. Er hat sich in sie investiert. Dranbleiben. Und ohne eine klare Berufung ist das nicht zu erklären. Ich möchte uns mit der Predigt in den letzten Vers aus diesem Psalm 73 mit hineinnehmen. Mit dem Thema Berufen zum Dranbleiben. Drei Punkte, die uns vielleicht ein wenig helfen, im Alltag, in der Gemeinde wirklich auch dran zu bleiben. Der Text. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkünde all dein Tun. Erster Punkt, berufen zum Dranbleiben, weil meine Motivation von Gott kommt. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Meine Motivation kommt von Gott. Was motiviert dich denn so richtig? Die Aussicht auf eine finanzielle Belohnung vielleicht? Ah, ich hänge noch ein paar Überstunden dran und dann kriege ich am Jahresende den Bonus oder so. Oder ein neuer Rekord. Das ist bei meinen Jungs gerade das Riesenthema. Ne? Jungs in dem Alter, da wird alles miteinander verglichen. Wer hat wie viel Leberwurst am Brot und wer kann das schneller essen? Und ne, ist zu köstlich, aus welchen Dingen man einen Wettbewerb machen kann. Aber was motiviert dich? Ein neuer Rekord, es besser gemacht zu haben als andere? Oder eine geschaffte Leistung? Oder die Anerkennung von anderen, dass man dann vielleicht irgendwo rausgeht und sagt, ah, es haben nur 3 Leute gesagt, das war jetzt richtig gut. Bei 4 wäre ich zufrieden gewesen, aber es waren nur 3. Oder motiviert dich die Aufgabe an sich oder einfach die Pflicht? Das Netz im Internet und die Regale in den Buchhandlungen, die sind voller Motivationsratgeber. Also das Konzept ist aber dabei in der Regel das gleiche. Man gibt Anregungen und Handlungstipp, die dich motivieren oder die bestehende Motivation möglichst hochhalten sollen. Das schaffst du und so. Es mag hilfreich sein, aber manches wirkt dann doch auch wieder wie so ein Münchhausen-Trick. Das war ja dieser Lügenbaron, der behauptet, man kann sich an seinem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen. Siemens Lufthagen, ne? So. Was will ich sagen? Wenn du überhaupt keine Lust hast, dann nützt auch das dickste Motivationsbuch nichts. Das ist einfach so. In der Berufung aber ist das anders. Das ist eben nicht so ein ja, jetzt gerade, ich will mal, sondern das ist anders. Wer berufen ist, hat von Gott einen Auftrag. Und die helfende Zusage, angelehnt am Psalm 32, Vers 8, ich will dich leiten und dir den Weg zeigen. Berufung Gottes ist dann doch nicht wie so ein Papierschiffchen, was ich jetzt hier falten könnte, was man vielleicht auf den Dorfweiher setzt, wenn ihr sowas habt. Ich bin noch neu, ne, keine Ahnung. Und losschickt und sagt, ja, wir gucken, wie lang es gut geht. Irgendwann ist es durchgeweicht und sinkt. Das ist nicht Berufung Gottes. Das ist aber so Motivation, wie man sie heute hört. Lassen wir das Schiffchen mal eine Zeit lang fahren. Und irgendwann geht es eben unter. Pech gehabt. Berufung Gottes ist Jesus hinterhergehen. Ist gehalten werden und ist auch bisweilen korrigiert werden. Wenn man sich den Psalm 73 so im Ganzen anschaut, und da ermutige ich immer, ne, nach so einer Predigt nicht zu sagen, ja, den einen Vers haben wir jetzt halbwegs verstanden, sondern vielleicht dann nochmal im Nachgang so einen ganzen Abschnitt lesen, dann wirkt dieser Psalm 73 ja wie so ein richtiges Meckern, wie so ein Shitstorm. Aber dann doch auch wieder nicht, aber so am Anfang. Der Asaf, der macht sich richtig Luft. Viele seiner Zeitgenossen leben ganz fröhlich vor sich hin, aber ohne Gott. Und es geht ihnen scheinbar gut. Also warum mache ich mir die Mühe, Gott, und halte so vieles ein und gucke nach dir und frage nach dir? Geht es nicht anderen genauso gut oder sogar wesentlich besser? Aber Asaf fragt bewusst nach Gott. Also er veröffentlicht das nicht nur und sagt, so, dann habe ich mit Gott abgeschlossen, sondern da gibt es diesen Knackpunkt in diesem Psalm. Wenn er das durchlässt, werdet ihr das sofort entdecken. Diese Stelle, wo er sagt, und als ich wieder in deinen Tempel ging. Und dann merkt man, okay, da fragt wieder jemand bewusst nach Gott. Und dann orientiert er sich neu. Und dann merkt er, ah, Gott ist doch noch da, obwohl es ihn immer wieder richtig dicke erwischt. Es ist dieser Blick in die Weite des Lebens. Eben nicht nur so mal kurz gedacht, sondern auf die lange Distanz betrachtet. Das ist das, was Gott ihm schenkt. Und das zeigt ihm, was am Ende wirklich zählt und warum sich dieses Dranbleiben einfach lohnt. Und in den letzten Versen des Psalms ist es dann nämlich Gott, der vieles tut und nicht der Asaf, der so toll ist und schafft und alles gemacht hat. Und das erkennt Asaf und das motiviert ihn, dran zu bleiben. Kennt ihr Kananäisch? Das ist so die geheime Sprache, die Fromme sprechen. Seine Freudigkeit für den Dienst, das war jetzt Kananäisch, ne? Das merkt er, diese Freudigkeit dafür, etwas zu tun für Gott, das hängt dann nämlich nicht an den Umständen, sondern es hängt wieder an Gott. Das ist eine zeitlose und ortsunabhängige Wahrheit. Sonst könnte ich ja vielleicht auf die Idee kommen, naja, hier bin ich motiviert, aber im Nachbarort nicht mehr. Davon sagt Asaf nichts. Er ist neu motiviert, weil Gott ihn motiviert. Und es hängt eben nicht an den Umständen, sondern letztlich ist es Gott. Zweiter Gedanke, berufen zum Dranbleiben, weil meine Hoffnung von Gott kommt. Und er schreibt weiter, ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn. Das nächste Bild, was jetzt kommt, das bin nicht ich. Ich sage das nur mal vorweg, ne, weil gewisse Ähnlichkeiten ja eben schon da waren mit einem bekannten Bundesliga-Trainer eines südlichen Vereins, der leider nur unentschieden gespielt hat. Ich bin gerne in den Bergen unterwegs und es darf auch gerne hoch hinausgehen. Es muss nicht immer so steil sein, ne? Wie gesagt, das bin nicht ich. Das ist jemand, der irgendwo an einem Wasserfall hochklettert. So irgendwas, was macht. Aber ich habe gelernt, dass beim Klettern, die haben ja nicht irgendwelche Schlappen an, wenn die da hochgehen. Die haben auch nicht solche Schuhe an. Man hat da steigeisenfeste Schuhe an. Da kann man also was drunter schnallen. Das sind Zacken, die nach unten gehen und das sind Zacken, die nach vorne zeigen. Also diese Steigeisen sind perfekt, wenn du in eine Vorstandssitzung musst und willst mal jemanden vors Knie treten. Der kann danach einen Termin beim Orthopäden machen. Aber wirklich beeindruckend ist, diese Zacken, die vorne rausgucken, da denkt man, die sind relativ dünn. Vielleicht wie so ein Stiel von einer Gabel. Gar nicht so dick, aber die halten mich. Wenn ich die ins Eis trete, die halten mich, diese Frontalzacken. Und die dringen nur wenig ein. Und es hält trotzdem. Es hält trotzdem. Und dann belastest du und kannst deinen ganzen Körper aufgrund dieser zwei Zacken, die im Eis hängen, hochheben. Um in der Wortwahl des Luthertextes zu bleiben, ich setze meine Zuversicht darauf, dass die Steigeisen halten, dass diese Frontzacken halten. Warum erzähle ich das alles? Ich will euch keine Steigeisen verkaufen. Die Berge hier im Gießener Land sind ja überschaubar. Asaf grübelt in der Mitte des Psalms so wirklich nach. Schau dir diese gottlosen Menschen an, während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Deshalb versuche ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Am Ende ist es aber die Zuversicht auf Gott, das erwartungsvolle Hoffen auf Gott, das ihn trägt. Das ist nicht viel. Das ist nicht so ein Riesenerlebnis, was Asaf hatte. Das ist vielleicht nur wie so eine Frontzacke, die so etwas im Eis hängt, aber trotzdem hält. Es ist diese Zuversicht auf Gott. Es ist nicht der Blick in Nachbarsgarten, wo du weißt, die Erdbeeren sind immer roter als deine eigenen. Es ist der Blick nach oben. Es ist ein sich hängen an Gott. Und auch das gehört zu einer Berufung dazu. Es eben nicht sicher wissen, dass der Tritt fest ist und breit ist, sondern dass vielleicht nur diese Frontzacken ein wenig greifen. Bei der Wüstenwanderung Israels lesen wir es immer wieder. Es gab Ärger und Beschwerden, die einer Revolte gleichkamen. Mose suchte in diesen Gelegenheiten die Auseinandersetzung mit dem Volk und zankte sich von morgens bis abends mit ihnen. Oder? Wie war's? Was hat er gemacht? Er ist ganz oft zuallererst zu Gott gegangen und hat den Blick nach oben gewandt und hat sich an Gott gehangen. Er und Gott. Das war im ersten Moment scheinbar nicht viel, aber es hielt. Gott würde auf die ein oder andere Art etwas unternehmen. Da war sich Mose sicher. Berufen zum Dranbleiben, deine und meine Hoffnung hängt nicht an den persönlichen Fähigkeiten, an deinen persönlichen Fähigkeiten, vielleicht an deinem taktischen Geschick, an der Strategie, die du fürs Leben hast, dem Glück oder Schicksal, wie es manche umschreiben. Berufen zum Dranbleiben. Als Christen, und das gilt vielleicht in der vollzeitlichen Beauftragung nochmal besonders, hängt unsere Zuversicht und Hoffnung an Jesus und Gott. Das ist nichts Neues. Und manchmal muss man es aber neu nochmal hören. Weil du vielleicht heute Abend hier sitzt, weil du zuguckst, weil du vielleicht in 5 Monaten diese Predigt in dem Stream guckst und sagst, oh, das war jetzt für mich. An diesem Kerngedanken können wir uns festhalten. Es hängt an Jesus. Da können wir uns dran festhalten, mutig vorangehen und Jesus machen lassen. Die Frontzacke Jesu hält im Eis des Lebensgletschers. Jetzt mag jemand denken und sagen, naja, die Berge bestehen ja nicht nur aus Eis. Was ist denn, wenn ein Felsen zwischendrin auftaucht? Da kann ich ja gar nichts reinhauen. Wenn ihr irgendwann die Gelegenheit habt, mit Steigeisen unterwegs zu sein, ihr werdet erstaunt sein, die Dinger greifen sogar auf Felsen, obwohl man sie nicht reinschlagen kann. Aber diese feinen Näschen reichen aus, um Halt zu finden. Und so ist das bei Jesus auch. Selbst wenn das Gelände total gemischt ist, wenn du denkst, das ist jetzt alles gar nicht einfach, total verworren, diese Frontzacke Jesu hält. Dritter und letzter Punkt. Berufen zum Dranbleiben, weil es einen Auftrag gibt. Und Asaf sagt wieder, dass ich verkünde all dein Tun. Es gibt einen universellen Auftrag für die Gemeinde Jesu. Es ist die Verkündigung. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Lässt sich der Begriff vielleicht etwas zusammenzucken und denkst, oh gut, ich sitze da und ich stehe jetzt nicht hier. Vielleicht denkt man auch, naja, das kann ich eigentlich nicht. Ich würde die Aussage bejahen, dass Verkündigung so schon ein zentraler Begriff ist und ein universeller Auftrag, aber das kann ich eigentlich nicht und dann ziehst du dich so in ein Schneckenhaus zurück. Oder es begegnen einem Christen, die sagen, Verkündigung, ja, das macht bei uns der Pastor, der Jugendreferent, die haben das gelernt, ne, so, ne. Wenn ich ein Loch im Dach habe, rufe ich auch nicht einen Bäcker, sondern einen Dachdecker, so nach dem Motto. Jeder hat so seins und Verkündigung ist eben nicht meins und ich spende ja auch dafür und dann ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ich glaube, dass beide Richtungen falsch sind, sich so zurückzuziehen oder zu sagen, das machen die Profis, die eigentlich auch keine Profis sind. Die wissen vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas mehr. Beide Richtungen sind, glaube ich, falsch. Asaf macht etwas, wofür man keine theologische Ausbildung braucht. Er erzählt mit seinen Worten, was er mit Gott erlebt hat. Und er besingt Gottes Handeln. Er macht eigentlich genau das, was heute viele auf Facebook, Instagram und anderen Kanälen machen. Sie berichten der Welt da draußen, was sie gerade bewegt. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass da sehr oft von Mittagessen die Rede ist, wie schnell man beim Waldlauf war, wo man den letzten Urlaub verbracht hat oder welchen YouTuber man gerade gut findet und etwas weniger davon, welche Jesusbegegnung ich vielleicht gerade hatte oder welcher Bibelabschnitt mir beim Bibellesen morgens so ins Auge gesprungen ist und mich total ermutigt hat. Das liest man eher weniger. Ich möchte nicht mit erhobenem Zeigefinger vor euch stehen. Das ist nicht meine Absicht. Sondern ich möchte Mut machen auf diesen Asaf zu schauen und es ihm gleich zu tun. Verkündige all das Handeln Gottes. Oder anders ausgedrückt, mach öffentlich. Poste, like, was sich von Jesus bewegt und wo er in deinem Leben etwas tut. Dann ist das vielleicht in der Jungschar, wo man sagt, weißt du was, ich muss euch was von Jesus erzählen. Vielleicht in einem Gottesdienst. Vielleicht aber auch nur am Krankenbett von Tante Erna, wo du dann doch mal sitzt und sie diese Ermutigung braucht. Vielleicht bei deinem eigenen Kind, was gerade in der Schule irgendwas durchmacht und du kannst sagen, weißt du was, und jetzt beten wir dafür und wir sind gewiss, Jesus wird auf die ein oder andere Art in deine Situation hineinsprechen. Ich mache dir neu Mut, weil ich das selber schon erlebt habe. Warum ist das wichtig? Dieses Verkünden von dem, was Gott tut, was Jesus tut. Warum ist das wichtig? Weil Glaube eben nichts Abstraktes ist. Wir sind hier nicht in einer philosophischen Vorlesung. Glaube ist nichts Abstraktes, es ist etwas ganz Praktisches. Und das müssen andere doch mitbekommen. Dass wir nicht hier irgendwelche Theorien wälzen, sondern dass es mit dem Leben ganz viel zu tun hat. Und ich vermute einfach, dass manche Glauben aber in diesen Bereich einordnen und so ein bisschen auch sagen, naja, das ist auch Einbildung. Ja, wenn du das so siehst, solche Sprüche eben kommen. Das ist ja ein sich selber Mut zu sprechen. Aber vielleicht wissen sie gar nicht, wie es ist, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und das fand ich so erhellend, als wir uns am Westerwald auf eine Evangelisation vorbereitet haben und jemand, der uns da ein wenig geholfen hat, dann sagte, viele wissen heute im Grunde gar nicht mehr, wer Jesus eigentlich ist und wofür ich den brauche und wie das eigentlich alles so ist. Vielleicht muss ich doch wieder mehr von diesem lebendigen Gott sprechen. So wie du es gerade kannst. Und wenn es nur ist, dass du eine Karte weitergibst, wo irgendwas von diesem Gott draufsteht. Noch eine Begründung, warum das gut ist, dieses Verkünden von Gottes Tun, weil es Jesus zusteht. Der Herr tut doch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, so heißt es in einem Lied. Das kann man schön singen und geht zum nächsten Lied über, aber das ist doch Wahrheit. Und das kann ich doch ruhig auch publik machen. Und wer weiß, ob nicht gerade das irgendeinen zum Nachdenken bringt. Wieso glaubt er das? Wieso geht er davon aus? Und vielleicht erzeugen wir in positiver Art und Weise einen Neid. Das hätte ich auch gerne. Also steht Jesus zu, dass wir Gott da die Ehre geben. Warum noch? Ein dritter und letzter Grund, ohne dass das abschließend ist. Weil es eigentlich ein innerer Antrieb ist. Petrus und Johannes, die bekennen es so frei vor dem Hohen Rat. Sie sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Es sprudelt so aus uns raus. Da ist was in uns, dass wir das immer wieder sagen müssen. Wir können da nicht die Sache unter den Teppich kehren. Und das kann ein eigener Antrieb, so eine Motivation heraus, das kann die selber nicht erzeugen. Es ist ein Geschenk und Vollmacht des Heiligen Geistes, die wir als Christen haben, wo wir das spüren und umsetzen können. Sagen wir, was Gott tut? Haben wir Jesus als Urheber für Dinge in unserem Leben auf der Liste? Und dann kann ich ganz bewusst auch in Situationen sagen, wo was gut gelaufen ist, Gott sei Dank. Und dann kann man darauf hinweisen, warum ich gerade sage, Gott sei Dank, und das eben nicht als Floskel meine, sondern als aus tiefstem Herzen meine. Diese Verkündigung, die wir uns hier so ein bisschen angeguckt haben, Gottes Handeln anderen auch zu bezeugen, das ist noch nicht so eine ganz klassische Evangelisation. Es geht so ins eine ins andere über, aber doch noch nicht so ganz. Denn nicht jeder Christ hat die Gabe zur evangelistischen Predigt oder zur Ansprache. Also ich habe das so ein bisschen bei mir auch gemerkt, ich bin mehr derjenige, der in den Texten wühlt und versucht, das so aufzubereiten, dass man es gut versteht. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der in der Fußgängerzone mit wildfremden Leuten spricht. Das kommt vielleicht auch von meiner Siegerländer-Art so ein bisschen. Man sagt, wenn die Siegerländer so richtig euphorisch sich freuen, dann gehen die zum Lachen in den Keller. Wer hat denn da gerade ja gesagt? Ne? Vielleicht steckt das auch so ein bisschen in einem drin. Vielleicht ist es auch nur eine dünne Entschuldigung. Aber ne, es gibt eher die einen dazu und die anderen eher da so. Aber wir sind eben nicht dazu berufen, wie in einem Kino, da zu sitzen, uns das Fromme anzuschauen, unseren Obolus zu entrichten und zu gehen. Das ist nicht das System, in dem wir sind. Wir sind selbst Akteure und Nachfolger mit der Aufgabe, dran zu bleiben, anderen davon zu berichten, was Jesus getan hat und heute tut. Ein kurzes Gespräch zwischen Philippus und Nathanael aus Johannes 1 beschreibt genau diesen Vorgang. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josef, er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur: Komm mit und überzeug dich selbst. Komm mit und überzeug dich selbst. Lade doch ein, wie Philippus eingeladen hat, diesen Nathanael, der ganz genau wusste aus Nazareth, die Karstau und Netbruche, die kann man nicht brauchen, die sind irgendwie komisch. Mach dir doch selbst ein Bild von Jesus. Komm doch mit. Und wenn du vielleicht den Eindruck hast, so ein Gottesdienst ist ein bisschen merkwürdig, weil du das alles nicht kennst und anderswo wird er anders gefeiert, das spielt gar nicht die erste Geige. Hör mal drauf, ob dir nicht Jesus in diesem Gottesdienst begegnet. Das ist die Berufung zur Verkündigung, von der Asaf eben auch spricht und die unter anderem die Apostel so maßgeblich geprägt hat. Eine kleine Zusammenfassung zum Schluss. Berufen zum Dranbleiben. Warum? Weil die Motivation von Gott kommt. Und ich wünsche uns hier, dass das die Motivation für unsere geistliche Arbeit ist, dass es Jesus ist, der die Quelle ist. Dass wir das nicht tun, weil irgendeiner gesagt hat, mach mal, oder der Opa schon immer dieses Amt hatte und dann muss ich es ja auch übernehmen, sondern dass Jesus die klare Quelle ist. Berufen zum Dranbleiben, weil meine Hoffnung von Gott kommt. Ich wünsche uns, dass diese Frontzacken Jesu, dass wir denen wirklich vertrauen, auch wenn sie auf den ersten Blick überhaupt nicht tragfähig aussehen oder wenn die Situation so verworren scheint, die halten. Weil meine Hoffnung von Gott kommt. Berufen zum Dranbleiben, weil es einen Auftrag gibt. Und ich wünsche uns, dass wir nicht einfach aufhören können, von Jesus zu erzählen und das publik machen, auf die eine oder andere Art und Weise, wie es uns gegeben ist. Hier vorne ist wenig Platz, aber ihr habt viele andere Möglichkeiten, das anderen zu erzählen. Auf Jesus aufmerksam zu machen, zu informieren, nach ihm zu fragen und zu merken, hier berührt die Ewigkeit die Herzen. Und das tut sie aus Liebe. Gott segne euch in dieser Aufgabe, die ich euch gegeben habe. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Treuer Herr und Heiland, danke für meine Geschwister hier in Lötzellinden. Danke für diese Gemeinde, die da ist. Danke, dass sie deinen Auftrag hat hier vor Ort. Dich zu bezeugen, dich groß zu machen, Menschen einzuladen, mit ihnen auch unterwegs zu sein, weil Glaube oft ein langer Weg ist. Schenk ihnen ganz viel Geduld dabei. Schenk ihnen Barmherzigkeit im Umgang mit den Leuten, wenn wieder einer noch 3 Ehrenrunden drehen muss und doch noch nicht im Gottesdienst war, obwohl man ihn schon 5-mal eingeladen hat. Schenke Geduld und Gnade und schenke du ganz viel Mut. Danke, Herr, dass du berufst. Und nicht nur so ein, und kein Motivationstrainer ist, der mal eben ein Strohfeuer anzündet und dann wieder verschwindet. Danke, dass du da bist und segne diese Gemeinde. Amen.